Mumonkan Nummer 4, der Fremde aus dem Westen ohne Bart. Bakuan sagte, warum hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Mumons Kommentar. Bemühung sollte wirkliche Bemühung sein, Erleuchtung sollte wirkliche Erleuchtung sein. Du solltest irgendwann diesen Fremden unmittelbar treffen und wirklich vertraut mit ihm sein. Aber wenn du sagst, du seist wirklich vertraut mit ihm, trennt dich dies schon wieder. Mumons Gedicht. Erörtere deinen Traum nicht vor einem Narren. Ein Fremder ohne Bart verdunkelt die Klarheit. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Warum hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Das ist die Frage, die man sich als erste stellt, wenn man zu diesem Koan kommt. Dann bekommt man hilfreiche Hintergrundinformationen, die man dazu wissen muss, um dieses Koan zu lösen. Nämlich, dass mit dem Fremden aus dem Westen Bodhidharma gemeint ist. Bodhidharma ist der legendäre Gründer des Zen, also die erste Figur, an der greifbar wird, dass Zen etwas anderes ist, eine besondere Überlieferung ist, die sich von den anderen Schulen unterscheidet. Eine legendäre Figur. Und hat einige markante Merkmale, an denen man Bodhidharma auf Bildnissen erkennt. Das eine ist, ihm fehlen die Augenlider, weil er sich die abgeschnitten hat, damit er nicht einschläft beim Meditieren. Und das andere ist, er hat einen langen Bart. Also, die Frage wird gestellt, warum hat der Fremde aus dem Westen einen Bart? Zusatzinformation. Der Fremde aus dem Westen ist Bodhidharma. Zweite Zusatzinformation, Bodhidharma hat einen Bart. Was mache ich mit dieser Frage? Wie soll ich damit umgehen? Warum ist diese Frage überhaupt relevant? Bodhidharma verkörpert, wie ich sagte, dass die Zen-Überlieferung. Um das Ganze authentisch hinzukriegen, damit wir auch eine gewisse Autorität haben, muss man natürlich alle heutigen Zen-Lehrer in einer geraden Linie auf den Buddha zurückführen. Deswegen darf das auch nicht bei Bodhidharma aufhören, sonst ist da ein Bruch. Und Bodhidharma ist der 28. Patriarch. Also gibt es noch ein paar indische Patriarchen davor. Und es ist zum Beispiel in den Klöstern Tradition, dass man täglich die Patriarchenlinie bzw. die Linie der Vorfahren bis zum eigenen Meister rezitiert. hatten wir eine Zeit lang auch in unserem Rezitationsrecht. Ich glaube, wir haben es wieder rausgeschmissen. War mal drin. Und da gibt es dann, keine Ahnung, wie heißen dann, Hanyatara oder Hanyatara ist Prajnatara. Nagarjuna hat man, glaube ich, auch noch da irgendwie reingefummelt, damit das eine lückenlose Kette gibt. Aber, achso, Kashyapa. Einfach, um diese Kette durchgehend zu machen, aber die spielen eigentlich keine Rolle. Die eigentliche Ausprägung des Zen als eigene Schule, wie wir es heute kennen, geschieht ganz offensichtlich nicht in Indien, sondern als eigene Schule wird Zen erst in China herausgearbeitet. Und wo die damals der erste, der Zen in China propagiert und versucht, das Besondere an der Zen-Unterweisung und an der Zen-Übung zum Ausdruck zu bringen. Es gibt die Geschichte, wie Bodhidharma vor den Kaiser geführt wird, an den Kaiserhof. Der Kaiser hat den Buddhismus gefördert und hat jetzt gehört, oh, ist wieder ein buddhistischer Gelehrter gekommen, bringt ihn zu mir, bringt ihn zu mir, ich will ihn befragen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren im Wesentlichen nur die Hinayana-Lehren nach China gekommen. Und die Hinayana-Lehren besagten im Wesentlichen, sieh zu, dass du dir gutes Karma schaffst, sei gut sein zu deinem Mitwesen, sieh zu, dass du den Buddhismus pflegst, baue Pagoden und Tempel. Und wenn du das alles tust, kriegst du dafür gutes Karma. Und das gute Karma wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Jetzt und im ankommenden Leben. Der Kaiser hatte schon diverse dieser Aktionen in die Wege geleitet und wollte sich jetzt eigentlich beurteilen lassen, wie gut er damit gehandelt hat. Und eigentlich wollte er sich bestätigen lassen, dass das jetzt, ja, jetzt mindestens 4 Kilo gutes Karma ergibt, was er da bisher erworben hat. Und am liebsten auch etwas, wo man das umrechnen konnte. Da habe ich jetzt nur noch ein Leben über, eine Wiedergeburt. Oder vielleicht, sagen wir, es ist ja auch schon etwas sehr Großes im Pali-Buddhismus, wenn man Stromeintritt erreicht hat. Stromeintritt heißt, so tief mit dem Buddhismus in Berührung geraten, mit dem Dharma in Berührung geraten, dass man sicher sein kann, dass man nicht mehr umkehrt, dass man immer weiter auf diesem Weg fortschreitet. Das ist schon die erste Stufe der Heiligkeit, was ist im Pali-Kanon, Sotapanna oder Srotapanna. Das ist schon ziemlich viel, das zu erreichen. Und vielleicht wollte er wissen, ob er das jetzt vielleicht erreicht hat. Oder ob er dafür jetzt noch ein bisschen was tun muss. Und der Kaiser hat Bodhidharma dann danach gefragt, so erzählt die Geschichte, was für ein Verdienst er sich damit erworben hat. Und Bodhidharma antwortet, kein Verdienst. So etwas wie Verdienst gibt es nicht. Die Geschichte geht dann weiter, dass der Kaiser fragt, was denn, wenn es sowas wie Verdienst nicht gibt, was denn das Wichtigste ist, worum man sich bemühen muss, das ist der Kern der buddhistischen Lehre ist. Und Bodhidharma antwortet eben Leerheit, nichts Heiliges, nichts Wichtiges. Und die letzte Frage, die der Kaiser dann an Bodhidharma stellt, ist, wer er ist, der ihm sowas sagt. Denn dahinter steckt eigentlich die Frage, was ist deine Qualifikation? Alle anderen Lehrer, die hierher gekommen sind, haben mir was ganz anderes erzählt. Wie gesagt, wenn ich hier Tempel baue, Klöster richte, zulasse, dass zahlreiche meiner Untertanen sich als Mönche auf der Welt zurückziehen und aus meinem Wirtschaftskreislauf rausfallen, was also wirklich eine starke Beeinträchtigung für China war. Was, wenn ich das zulasse, dann bekomme ich etwas dafür. Dann bekomme ich zumindest die Garantie, dass ich etwas für mich besser gemacht habe. Und du erzählst mir etwas ganz anderes. Du erzählst mir, so etwas gibt es nicht. Ein Verdienst. Also sag mir, wer du bist. Ohne Zweifel, in der Erwartung, dass Bodhidharma jetzt sagt, ich komme aus der südlichen Zen-Schule, aus der indischen Provinz. Ich weiß nichts daran und ich bin übrigens der Sohn Sukhite, Nachfolger des Buddha. So wie es ja in der Zen-Geschichte auch immer dargestellt wird, ne? 28. Patriarch. Hätte er ja auch einfach mal sagen können bei der Gelegenheit. Ich bin der 28. Patriarch und vielleicht hat der Kaiser ihm dann noch geglaubt. Hat er aber nicht. Er hat gesagt, ich weiß es nicht. Don't know. No knowing. Also, das Chinesische ist ja immer etwas schwammig. Mein Chinesisch ist noch schwammiger. Aber es ist eben auch so, dass man keine klaren syntaktischen Satzstrukturen hat in den Schriftzeichen. Also, wenn da no knowing steht, dann heißt das vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht auch einfach nur kein Wissen. Es gibt kein Wissen darüber. Also, ich weiß es nicht, heißt eigentlich schon wieder, dass ich davon rede, dass es mich gibt, der das nicht weiß. Aber vielleicht sagt er einfach noch kein Wissen. Ja. Also eine sehr extreme Figur. Normalerweise geht man mit einem Kaiser anders um. Und seine Vorgänger haben das offensichtlich auch getan. Und so wie die Geschichte weiter beschrieben wird, musste Bodhidharma über Nacht abhauen. Möglicherweise hätte man ihn sonst als Ketzer verbrannt. Also, man stelle sich die Situation seiner Vorgänger vor, die halt erzählt haben, Kaiser, ihr solltet viele Klöster bauen, ihr solltet 10.000 Leute freistellen, die Mönche werden. Und dann kommt dieser Typ und erzählt, das bringt alles nichts. Das dürfte für die Position der Leute, die vor ihm da waren und das alles eingerichtet haben, sehr ungünstig gewesen sein. Falls der Kaiser das geglaubt hätte, dann hätte er nämlich ziemlich viel umsonst ausgegeben. Also war dem sicherlich daran gelegen, diesen falschen Propheten, diesen Irrlehrer zu diskreditieren. Ob man ihn jetzt wirklich verbrannt hätte, das ist ja eher eine christliche Spezialität. Aber wahrscheinlich hätte man ihn angeklagt oder aus dem Land geworfen oder was auch immer, drangsaliert. Er musste auf jeden Fall abhauen und kam ins Shaolin-Kloster, das mit dem Karate, sagt die Geschichte. Und Karate wurde auch von ihm erfunden, die Vorform. Einfach. Er kam.
Das ist ein cooler Typ.
Das ist ein cooler Typ, ne? Alles gemacht. Gut, dann erzähle ich auch noch die Teegeschichte. Also, Bodhidharma hat er festgestellt bei seiner Begegnung mit dem Kaiser, dass ihm noch was fehlt. Dass er zwar eine tiefe Erkenntnis hatte und sich vollkommen darüber im Klaren war, was er verstanden hat oder was er nicht verstanden hat, no knowing, dass er damit kein Problem hatte, sonst hätte er so vor dem Kaiser nicht auftreten können, aber dass er ein Problem damit hatte, das zu vermitteln, worum es ihm ging. Denn der Kaiser hat ihn ganz offensichtlich nicht verstanden und das wird ihm nichts genutzt haben. Für den Kaiser war das auch der Rat dieser Irre. Hat am nächsten Tag wahrscheinlich seine bisherigen Berater gefragt, was davon zu halten war. Und ihm gesagt, ja, Majestät, ein Irrer in Indien. Wir haben so viele heilige Leute bei uns im Land, da sind so viele Spinner rum. Na ja, gut, gut, gut. Also ich baue weiter Klöster. Ja, 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 Majestät. Bodhidharma war nicht in der Lage zu vermitteln, worum es dann sein geht. Und deswegen ist er halt in das Shaolin-Kloster gegangen und hat sich da vor die Wand gesetzt. 9 Jahre. Und da bekommt er dann auch seine Attribute. Den Bart lässt er sich wachsen. Und weil er die ganze Zeit da sitzt und einschläft, schneidet er sich halt die Augen wieder ab. Können ihm die Augen nicht mehr zufallen. Super Trick. Besser. Als die meisten anderen Möglichkeiten, sich wach zu halten. Seine Augen tränen. Die Tränenbäche gehen in die Erde. Und wie gesagt, er sitzt ja 9 Jahre. Kann einiges passieren. Nach einiger Zeit entstehen da, wo die Tränenbäche in der Erde versickern, wächst eine Pflanze mit grünen Blättern. Und wenn man diese grünen Blätter mit heißem Wasser übergießt und trinkt, dann wird man wach. Die Geschichte der Teepflanze hat auch Bodhidharma entdeckt. Die Geschichte kommt wahrscheinlich daher, dass es bestimmte Teeblätter gibt, die so aussehen wie Augenlider mit Wimpern. Also, deswegen die abgeschnittenen Augenlider. Deswegen schneiden wir uns nicht mehr die Augenlider ab, sondern trinken hier Tee. Das ist der Hintergrund für dieses Teetrinken in der Sendung. Manche Leute haben das mit einem Abendmahl verglichen. Wenn wir hier Tee trinken, werden wir eins mit Bodhidharma. Darum geht's eigentlich. Daher kommt das. Also, Bodhidharma setzt sich in seinen Tempel 9 Jahre vor die Wand. Es gibt weitere Geschichten, wie jemand bei ihm vorbeikommt. Der nächste Patriarch, der sein Nachfolger sein wird, den er nicht vorlässt. Er hat irgendwie erzählt, ich habe ein Problem, nichts zu machen, Bodhidharma sitzt einfach nur da. Das wird nicht beeindrucken. Bis der Betreffende sich halt den Arm abschneidet und als er diesen Arm sieht, sagt er, okay, wenn man es ernst, hören wir mal an, was er zu sagen hat. Auch ein Chor kommt später. Alle diese Geschichten verkörpern eigentlich den Übergang von einem indischen, rationalen, logischen Buddhismus zu einem pragmatischen Verständnis in China. Wenn man sich die indischen buddhistischen Schriften anguckt, dann sind die verglichen mit den Zen-Schriften glasklar. Ob das stimmt und ob das funktioniert, was da drin steht, ist eine andere Frage. Aber die indische Sprache, also Sanskrit, und Pali haben eine sehr ausdrucksstarke Grammatik, und eine sehr klare Schrift. Es ist ziemlich eindeutig, was da steht. Es gibt keine vielen Missverständnisse darüber, was mit diesen Texten gemeint sein könnte. Es ist vollkommen klar, was Subjekt und was Objekt ist. Die ganzen Wortformen, die wir zum Beispiel aus unseren Sprachen oder von Latein, das auch sehr ausdrucksstark ist, kennen, gibt es in diesen indischen Sprachen. Es ist vollkommen klar, was mit einem Satz gemeint ist. Es gibt keine zwei Auslegungen. Es gibt natürlich immer eine gewisse Unschärfe, weil es keine formalen Sprachen sind, aber im Wesentlichen ist das schon klar, was ein Satz bedeutet. Auf dieser Grundlage kann man sehr viel aufbauen. Je schärfer eine Sprache ist, desto mehr Logik kann ich da drauf bauen. Und die Inder haben das extensiv gemacht. Sie waren von diesen Formen ihrer Sprache und den Formen des Dharmas fasziniert. Wenn man sich die ganzen Sammlungen anguckt, im Pali-Kanon, die heißen dann so nach Zahlen. Es gibt das Zweierbuch, es gibt das Dreierbuch, das Viererbuch und so weiter, wo immer 5 zusammenhängende Lehrthemen drin aufbewahrt werden. Also im Dreierbuch finden sich zum Beispiel Buddha, Dharma und Sangha. Im Viererbuch finden sich die 4 edlen Wahrheiten. Im Fünferbuch finden sich die 5 Skandhas. Und so hatten die Inder mittlerweile schon ungefähr 500 Jahre die gesamte buddhistische Lehre durchkategorisiert und zu einem gigantisch komplizierten System gemacht, oder zumindest der Basis dafür, an dem man sich geistig jahrzehntelang abarbeiten konnte. Genauso wie heute. Man muss sich einfach vorstellen, die Worte des Buddha sind ins Internet gekommen, die ersten Sutras vor 500 Jahren. Und jetzt erscheinen auf Amazon stündlich neue Bücher zu, was der Buddha wirklich sagte. Eine Explosion von Interpretationen, Weiterentwicklungen, Kommentarliteratur, meine eigene Form, Buddha für Anfänger und so weiter und so fort. Das alles ist schon entstanden zu diesem Zeitpunkt. Und alles sehr verkopftes Zeug. Während die ursprüngliche Lehre des Buddha ziemlich schmal ist, in 1-2 Sutras passt ungefähr, hat er sich die Mahayana Literatur schon stark ausgedehnt und unglaublich viele neue Wesenheiten und Konzepte hinzu erschaffen. Das geschah nicht grundlos, genauso wie diese ganzen Bücher bei Amazon nicht grundlos erscheinen, sondern weil es einen Markt dafür gab. Der Markt waren einfach geänderte Umstände. Seit den 500 Jahren, seit Buddhas Tod, hatte sich die buddhistische Lehre in neue Bereiche ausgedehnt. Und jedes Mal, wenn man einen anderen Bereich erreichte, war es notwendig, also andere Leute, andere Lebensumstände, war es notwendig, bestimmte Anpassungen vorzunehmen. Denn den ursprünglichen Buddhismus, so wie er vom Buddha gelehrt wurde, der hatte eigentlich keine Basis mehr. Ein wichtiger Punkt zum Beispiel im ursprünglichen Buddhismus, als die Sachen aufgeschrieben wurden, oder beziehungsweise als der Buddha sie gelehrt hat, noch lange bevor sie aufgeschrieben wurden, gab es kein Geld. Es gab kein Geld. Und ein paar Jahrhunderte später konnte man ohne Geld nicht mehr auskommen. Und es gab von daher keine Regel des ursprünglichen Buddha, wie man damit umgehen sollte. Darf man jetzt Geld anhäufen oder nicht? Das Christentum hat es einfacher, ein bisschen später dran, und das Römische Reich hatte schon Steuern eingezogen, kommt im Evangelium vor. Gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus hat sich zu Geld irgendwie verhalten. Buddha war 500 Jahre früher dran und da gab es noch kein Geld. Er hatte das. Das Einzige, was er gesagt hat, du sollst keinen persönlichen Besitz haben, außer das, was du unbedingt brauchst. Das ist natürlich interpretationsoffen. Und alles, was nicht klar geregelt ist, interpretiert man halt so, wie es einem gerade passt. Also braucht ein bisschen Geld muss man halt schon haben, um zu überleben. Wir sind in einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Tausch basiert. Es ist notwendig, Geld zu haben. Alle diese Sachen waren in den ursprünglichen Erklärungen des Buddhas nicht drin und deswegen gab es halt, wie gesagt, eine riesige Sekundärliteratur. Gab es im Christentum übrigens auch eine Zeit lang. Es gab Unmengen von Evangelien, es gibt ein Judas-Evangelium, das Thomas-Evangelium. Und irgendwann hat man halt gesagt, wir schmeißen jetzt ich würde mal sagen, 3/4 oder so davon weg. Und das hier sind die gültigen Überlieferungen. Das heißt, man hat es wieder gesund geschrumpft, weil man mit diesem riesigen geistigen Wasserkopf nicht umgehen konnte. Ob man jetzt die richtigen Schriften da ausgewählt hat, ist eine andere Frage. Ähnlich war es aber auch mit dem Buddhismus. Also der Charme des Hinayana war, dass er etwas fundamentalistisch war und die ursprüngliche Lehre unverändert gelassen hat. So ähnlich wie die Zeugen Jehovas oder so. Ich sage immer das, was in der Bibel steht. Und auch wenn man vielleicht sagt, das ist eine etwas begrenzte Sicht und das hat so ein bisschen Schwächen, weil wir gar nicht wissen, was in der Bibel stand und so weiter und so fort, ist es doch eine ziemlich klare Haltung. Da steht dann auch nicht so viel drin in der Bibel. Dick genug das Buch, aber man hat nicht diese ganze Kommentarliteratur, diese ganzen Sachen, die dann später hinzu erfunden wurden, Zölibat oder sowas steht da nicht drin. Also braucht man das nicht. Und ähnlich waren die Hinayana-Überlieferungen auch relativ klein. Wenn man einfach gesagt, Leben ist Leiden, Leiden hat eine Ursache und so weiter und so fort, 4 edle Wahrheiten. Anhaftungen erzeugen Leiden, wenn du etwas besitzt, wirst du leiden, also darfst du nichts besitzen, du musst leben wie ein Mönch und so weiter und so fort. Sehr einfache Darstellung. Sehr, sehr überzeugend deswegen, weil es schwer angreifbar ist und sehr schlüssig. Auf der anderen Seite ist das auch eine sehr indische Sicht, dass man halt irgendwann sagt, ich ziehe mich aus der Welt zurück und ich erwerbe mir gutes Karma und jemand, der mich unterstützt dabei, erwirbt sich auch gutes Karma. Und das funktioniert in Indien anscheinend bis heute so. Wenn du ein Heiliger bist, wirst du jemanden finden, der dich ernährt. In China funktionierte das überhaupt nicht. Wenn du dich in China irgendwo hingesetzt hast und nicht gearbeitet hast und Hunger hattest, dann haben die vorbeilaufenden Chinesen dir gesagt, ja, hast mal gearbeitet und jetzt willst du auch was zu essen haben. Das alles spiegelt eigentlich einen Mentalitätswandel im Buddhismus wieder beim Übergang von Indien nach China. Der Buddhismus musste pragmatischer werden, er durfte nicht mehr von dem übenden Verlangen, unglaublich viele Sachen zu lernen, bevor er irgendeinen Nutzen von dieser Übung hat. Und es wurde auf einmal sehr wichtig, dass du sofort aus dieser Übung etwas herausziehen kannst, also dass du diese Übung sofort machen kannst. Und dass das, was dir in Aussicht gestellt wird, nicht irgendein Karma in irgendeiner Zukunft ist. Irgendetwas, was du in langen Jahren mit irgendwelchen Wiedergeburten und überkomplizierte theoretische Gebäude erreichen kannst. Du musst praktisch sein. Wenn man sich Zen anguckt, verglichen mit den anderen Schulen, die es vorher gab, oder wie Zen sich entwickelt hat, kann man das eben auch sehen. Zen-Klöster waren Selbstversorger. haben ihr Zeug selbst angebaut, wurden wahrscheinlich auch vom Kaiser unterstützt oder von örtlichen Fürsten, aber letztendlich war es wichtig, dass sie sich selbst versorgen konnten, sonst wären die einfach verhungert letztlich. Darum geht es bei Bodhidharma, um das Herauskommen aus einer Vorgeschichte, wo intellektuelles Verstehen sehr hoch gewertet wird, Wissen, abstraktes Wissen sehr hoch gewertet wird, Lernen sehr hoch gewertet wird, aus der Welt sich zurückziehen sehr hoch bewertet wird und ein Vertrauen in so etwas wie das Anhäufen von Karma. Das ist das, worauf Bodhidharma eigentlich eine Gegenreaktion ist. Bodhidharma ist eine Gegenreaktion auf dieses ganze verkopfte, intellektualisierte Verständnis von Buddhismus, was bedeutet, dass du endlos studieren musst, tausende von Begriffen auswendig lernen musst, ineinander, zueinander in Beziehung setzen musst, wenn du das und das und das, wenn du das alles verstanden hast, nur dann kannst du Fortschritt machen. Und diesen Fortschritt kriegst du dann irgendwann, wenn du ihn nicht sofort bemerkst, wirst du ihn irgendwann schon kriegen, da musst du schon drauf vertrauen, glaub mal dran. Bodhidharmas Zen, ob es ihn überhaupt wirklich gegeben hat, ist eine ganz andere Frage, ist eigentlich eine Darstellung des Gegenteils. Pfeif auf diese ganzen Konzepte, schmeiß sie weg. Pfeife auf alles, was du nicht unmittelbar erfahren kannst. Pfeife auf irgendwelche Erklärungen, die dir irgendjemand gibt, was diese Übung dir in der Zukunft irgendwann bringen wird, und kehre wieder zurück zu dem, was hier ist, was du unmittelbar erfahren kannst. Sonst gibt es nichts. Die ganzen großen indischen Denkgebäuden enthalten aus Sicht dessen nichts. Einfach nur ganz viel vollgeschriebenes Papier und ganz viele Leute, die ganz viel und lange darüber gequatscht haben, nichts, was für deine Befreiung irgendwie relevant sein könnte. Das heißt, wenn wir hier ein Sashi machen, wenn wir Tee trinken, mittlerweile kalten Tee, aber immer noch besser als mir die Augenlider abzuschneiden, dann versuchen wir genau an dieser Erfahrung anzuknüpfen. Wir versuchen genau, Bodhidharmas Weg nachzugehen. Wir verzichten darauf, uns irgendwelche Erklärungsmodelle der Welt zu suchen. Wir verzichten darauf, uns irgendwelche komplizierten Methoden zu suchen. Und wir verzichten darauf, zu erwarten, dass wir irgendetwas dafür kriegen. So gutes Karma, ich war beim Bohatsu. Ich weiß nicht, wie viele Bohatsus ich jetzt gemacht habe. 15, 20, irgendwie sowas. Habe ich jetzt gutes Karma dadurch? Habe ich? Nee. Nein! Falls das so ist, hat Hans noch mehr gutes Karma als ich.
Ich
wollte gerade sagen, das könnte der Grund sein, die Motivation. Und das ist letztendlich das, worum wir uns hier auch einfach bemühen sollten. Versuchen, Konzepte beiseite zu lassen und auch die Vorstellung wegzulassen, das bringt irgendetwas. Jedes Mal, wenn es euch etwas bringt, nimmt es euch etwas weg. Klingt paradox, ist aber so. Alles, was ihr hier erlangen könnt, jeder einzelne verdammte Zustand, so schön er ist, hat im Kern einen Verlust in sich. Und jeder Verlust, den er hier erleidet, jedes Mal, wenn es nicht klappt, das Einzige, was ich bei Rohatius gelernt habe, ist, dass es sich dauernd ändert. Und dass ein Tag nicht wie der andere ist. Obwohl ich dachte, nee, ich bin ja schon 15 Jahre dabei, ich muss jetzt langsam dran. Nee, ist nicht so. Und jedes Mal, wenn es passiert, nehmen wir das als Verlust wahr. Jetzt habe ich wieder schlechte Laune, jetzt bin ich wieder müde. Jetzt will ich, dass es aufhört. Jetzt tut es weh. Jetzt habe ich doch wieder geredet. Und so weiter und so fort. Das sind alles Niederlagen aus Sicht unseres Egos. Und auch das sind Geschenke. Viel schlimmer ist es, etwas zu finden, was wertvoll ist. Ja. Wenn ich irgendetwas finde, was wertvoll ist. Eine Erkenntnis, ein Samadhi und sei es auch ein Erleuchtungserlebnis. Das wird ein schwerer Stein sein, der euch in die Tiefen des Ozeans zieht. Deswegen, das Beste ist einfach nur, hier zu sein und zu sitzen, nichts zu erwarten